Willkommen zurück. Wir stehen in Offenbarung 15 und zwar im Vers 5. Ich lese den kurz vor. Und nach diesem sah ich und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Nach diesem sah ich, das bezieht sich auf Teil 1 des Kapitels. Da ging es darum, dass im Himmel diese Überwinder gesehen wurden, die Märtyrer aus der großen Drangsal, die an dem gläsernen Meer stehen und die diese zwei Lieder singen, das Lied Moses und das Lied des Lammes. Und dadurch war klar geworden, auch wenn Gott jetzt noch einmal ganz schwere Gerichte bringen muss, es sind solche da, die gerettet worden sind, die überwunden haben und die ihm treu geblieben sind. Jetzt ist die Rede davon, dass Johannes diesen Tempel der Hütte des Zeugnisses sieht. Und die Frage ist natürlich, wie ist das gemeint? Ich glaube, man kann sich das nicht buchstäblich so vorstellen, dass im Himmel jetzt irgendwie ein Tempel wäre und darin ein Zelt oder der Tempel in einem Zelt, sondern die Offenbarung ist ja ein symbolisches Buch. Und wir müssen immer versuchen zu verstehen, was ist gemeint mit diesen Symbolen. Der Tempel spricht natürlich vom Wohnort Gottes. Das Zelt des Zeugnisses ist eine klare Anspielung auf das Zelt, das Israel hatte in der Wüste. Und vielleicht sollten wir kurz nachdenken über diesen Ausdruck des Zeugnisses. Ich glaube nicht, dass das ein allgemeiner Ausdruck ist, Zeugnis generell, sondern dass etwas ganz Konkretes gemeint ist. Und ich gehe dafür kurz nach 2. Mose 25. Da hatte Gott Mose diesen Auftrag gegeben, er sollte die zwei Gesetzestafeln in die Bundeslade legen, die ja dann im Allerheiligsten stehen sollte. 2. Mose 25, Vers 21, und lege den Deckel oben auf die Lade und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und das Zeugnis, das sind eben diese beiden Gesetzestafeln. Und das führte sogar dazu, dass dann die Bundeslade zuweilen Lade des Zeugnisses genannt wird, wie hier in Vers 22. Aber nicht nur die Bundeslade, sondern das Ganze gab sogar dem Zelt den Namen. Jedenfalls einen Namen, der manchmal benutzt wird. 2. Mose 38, Vers 21. Dies ist die Berechnung der Wohnung des Zeugnisses. Also, das Gesetz in der Bundeslade war ganz wichtig. Es gab den Charakter an. Es ging darum, dass Gott Vorschriften niedergelegt hatte. Das waren seine Anforderungen. Ja, und diesen Anforderungen hatte niemand entsprochen. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt. Gott bringt diese Gerichte. Also an seinem Wohnort wird diese Hütte des Zeugnisses gesehen und geöffnet. Übrigens interessant, der Gegensatz. Wir hatten vorher gesehen, am Ende von Kapitel 11, dass dort auch der Tempel geöffnet wurde. Aber dort stand, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Da hat die Bundeslade einen anderen Namen, da wird eben der Bund erwähnt. Und da geht es darum, dass Gott einen Plan hat für sein Volk. Und das wird im Folgenden dann sehr deutlich, Kapitel 12, wir haben das gesehen, diese Frau wird von Satan verfolgt, aber beschützt. Hier geht es nicht um den Bund, sondern um das Gesetz. Und hier ist die Folge, dass Gott Gericht bringt. Das ist genau das, wovon wir jetzt lesen in Vers 6. Und die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor. Wir merken also, wir nähern uns jetzt diesem Augenblick, wo die Schalen tatsächlich ausgegossen werden auf die Erde. Und es wird da insbesondere die westliche Welt treffen und ganz besonders die Christenheit. Deshalb wird Babylon erwähnt, am Ende dieser Beschreibung der sieben Schalen, dass Babylon ins Gericht kommt. Diese Engel werden jetzt beschrieben, sie kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Das weiße Leinen, glänzend, das spricht von der Reinheit. Die Reinheit, die Gott entspricht und die Gott nicht gefunden hat bei den Menschen. Und der goldene Gürtel, mit dem merkwürdigerweise die Brust umgürtet ist, der erinnert uns ja sofort an Kapitel 1. Da wurde ja der Jesus beschrieben als Sohn des Menschen. Und er hatte genau dieses Kennzeichen unter anderem. Vers 13, er war an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und wir haben damals gesehen, das bedeutet, dass seine Zuneigungen, dass er seinen Zuneigungen nicht freien Lauf lassen kann, sondern sie werden sozusagen eingeschränkt durch dieses Band, diesen Gürtel, der an Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit erinnert. Darum geht es in dem Kontext des Gerichts. Gott muss jetzt zeigen, was er ist in seinem Wesen. Und deshalb kommt dieser goldene Gürtel zum Tragen. Hier auch bei den Dienern, bei den Engeln, die benutzt werden. Und eins von den vier lebendigen Wesen, Vers 4, gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen. Jetzt taucht wieder eins der lebendigen Wesen auf. Wir hatten die schon kennengelernt etwas in Kapitel 4 und 5 und hatten bemerkt, es sind Agenten oder Wesen, die Gott benutzt, um die Gerichte auszuführen über die Erde. Ganz deutlich wurde das dann in Kapitel 6. Wenn ein Siegel geöffnet wurde, dann kam eins der vier lebendigen Wesen und gab ein Signal. Jedenfalls bei den ersten vier Siegeln ist das so. Kapitel 6, Vers 1, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete, da hörte ich eins von den vier lebendigen Wesen mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und so auch dann bei dem zweiten, dritten und vierten Siegel. Jetzt taucht wieder eins der vier lebendigen Wesen auf. Und das bestätigt, was wir gesagt haben. Sie sind Wesen, die Gott benutzt, um in absoluter Macht und Weisheit und auch Geschwindigkeit diese Gerichte über die Erde zu bringen. Das lebendige Wesen gibt also den sieben Engeln jetzt diese sieben Schalen. Und da steht noch einmal dabei, voll des Grimmes Gottes. Dieser Ausdruck, der lässt uns einfach ehrfurchtsvoll stille stehen. Was muss das für ein Gericht sein, was dann die Welt erreichen wird? Voll des Grimmes Gottes. Gott hat alles gesehen, was die Menschen getrieben haben an religiöser Ungerechtigkeit und Verkehrtheit, an moralischem Übel, an Grausamkeit. Er hat das alles gesehen. Er hat sehr, sehr lange Geduld geübt. Aber jetzt kommt dieser Augenblick, da wird dieser Grimm ausgegossen. Manche haben vielleicht Mühe damit. Sie fragen sich, wie kann das sein? Ein Gott der Liebe, wie kann er das tun? Vor allen Dingen, wenn man Kapitel 16 schon mal gelesen hat und weiß, was die Konsequenz ist von diesen sieben Schalen. Aber man muss ja daran denken, wir sind hier ganz nah am Ende des Neuen Testamentes. Praktisch auf einem der letzten Blätter. Und man muss schon das lesen, was vorher kommt, nämlich, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass er bewiesen hat, er ist ein Gott der Liebe. Und dass er dann jetzt schon 2000 Jahre lang geduldig gewesen ist und gewartet hat, immer noch die Tür offen gelassen hat. Aber jetzt lernen wir ganz zum Schluss, dann kommt ein Zeitpunkt, da wird es zu spät sein. Voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Gott ist dieser ewige Gott und übrigens ist der Ausdruck genau derselbe wie vorher in Kapitel 14, wo es heißt, Vers 11, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das nur als Fußnote. Das Gericht, in das die Ungläubigen kommen werden, ist genauso ewig wie Gott selbst, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Uns war schon einmal dieses Bild begegnet oder ein ähnliches Bild, wo nämlich Rauch vorkommt. In Kapitel 9, da war der Abgrund geöffnet worden. Der fünfte Engel hatte posaunt, 9 Vers 1, und dann sagt Vers 2, und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und Rauch stieg aus dem Schlund auf, wie der Rauch eines großen Ofens. Und wir hatten gesehen, dieses Bild, dass die Luft erfüllt wird von diesem Rauch, der aus dem Abgrund kommt. Das bedeutete, dass dämonische Mächte freigesetzt werden und dass sie alles durchdringen. Dass kein Raum mehr ist für gesunde Gedanken. Alles ist zersetzt von diesem dämonischen Einfluss. Aber jetzt haben wir einen ganz anderen Einfluss. Jetzt kommt auch Rauch, auch etwas, was überall hindurchdrängt, was alles erfüllt. Aber es ist der Rauch der Herrlichkeit Gottes. Gott wird jetzt erweisen, wer er ist, was seine Charakterzüge sind. Und er wird das ausführen mit Macht. Das sind die beiden Punkte hier. Mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Wir merken, jetzt ist kein Raum mehr für Intervention. Niemand kann in die Gegenwart Gottes kommen. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Es ist beschlossene Sache. Es ist ein ganz ernster Augenblick. Jetzt findet nichts mehr statt, bis dieses letzte Gericht ausgegossen wird, das Gericht der sieben Schalen. Und vielleicht als ganz kurzen Ausblick, wie es jetzt weitergeht, bis dann der Herr selbst erscheint. In Kapitel 16 werden die Schalen ausgeschüttet und dann zeigen die Kapitel 17 und 18 nochmal im Detail, was das bedeutet, gerade für Europa. Kapitel 17 zeigt das Zusammenspiel zwischen dem Tier, also dem römischen Reich oder Herrscher, und Babylon, dieser Frau, die dort dargestellt wird. Und das bedeutet das christliche System, das übrig bleibt nach der Entrückung. Kapitel 18 zeigt dann das Gericht eben über Babylon und Kapitel 19 bringt uns zu der Erscheinung und damit auch zu dem Gericht über das Tier. Und dann richtet Christus sein Reich auf. Also wir sind hier bei einer Etappe, ganz kurz bevor dieses Ziel erreicht wird, dass Christus herrscht.